Liebe Freunde, es sind gewiss Fragen aufgetaucht. Ich müsste mich selbst schelten, wenn ich keine Fragen bei Ihnen veranlasst hätte. Es wäre mir ganz lieb, wenn so einige der Fragen schon vorher, bevor ich weiterfahre, etwas geäußert würden. Ich würde es mir aufschreiben und dann im Laufe meiner weiteren Ausführungen darauf kommen. Wir haben jetzt das nächste Thema: Wie sieht sich Israel heute selbst? Es müsste natürlich eigentlich ein Israeli hier jetzt vortragen. Aber ich bringe Ihnen manche Äußerungen von dieser Seite. Könnten Sie jetzt mir einige Fragen, die Ihnen irgendwie jetzt auf dem Herzen brennen, nennen?
Würde ich Sie bitten, nach vorne zu kommen, dass das übers Mikrofon gestellt wird und für jeden gut zu verstehen ist.
Aber ganz kurz, nur eine Frage, keine Darlegung.
Gestern ist die Rede gewesen von der Entrückung des Mohammed. Zunächst noch auf den Tempelberg und dann eben in den Himmel. Meine ganz blöde Frage ist, wo ist der Leichnam? Ist der hier gefunden worden von Mohammed?
Ja. Weitere Fragen?
Ich kann sehr laut sprechen. Wie stehen Sie dazu, dass immer noch neue jüdische Siedlungen in den Autonomiegebieten aufgenommen werden sollen? Also
Kibbutz. Wie stehe ich oder wie stehen die Israelis dazu?
Ja, oder die Israelis.
Ja.
Die Frage war, wie stehen die Israelis zu neuen Siedlungen oder Ausbau von Siedlung.
Ich habe ganz schlicht mal die Frage, wie heißt Jesus auf Arabisch oder im Koran?
Wo kann mir jemand helfen?
Isa.
Richtig. Also sie ist beantwortet. Weiter. Keine mehr.
Sie zitierten eine Sure, wo inhaltlich das Kreuz eine Beleidigung Allahs ist. Ich würde gerne die Sure, die Nummer der Sure haben.
Ja, die kann ich Ihnen nennen. Sure über Jesus. Gut, wichtig. Ja, weiter. Ist das alles?
Ich glaube, ich kann auch laut genug sprechen. Vielen Dank. Ich möchte gerne wissen, wie Sie heilsgeschichtlich die Tatsache einordnen, dass sehr viele Juden zur Zeit nach Deutschland einwandern.
Ja, wir müssen fragen, woher?
Aus den Nachfolgestaaten der Russen.
Richtig.
Und auch aus Israel.
Kennen Sie welche?
Nein, aber ich habe Zahlen.
Ah, ja.
In der jüdischen Gemeinde in Hamburg.
Na gut. Also ich komme nach Hamburg,
ja.
Nicht nach Deutschland.
Die Frage war eine Einschätzung heilsgeschichtlich, dass Juden aus den ehemaligen Gussstaaten hier nach Deutschland einwandern, wie aber auch, dass Israelis aus Israel verlassen und zurück in den Westen vielleicht sogar nach Deutschland kommen.
Ja.
Gibt es noch weitere Fragen?
Ich will nachher ja noch eine kurze Fragezeit haben, Frage-Antwort-Zeit hinterher. Gestern Abend war es ja diese Polarität Israel-Islam. Und heute weitere Ausführung zunächst, was ist und wer ist Israel? Und jetzt, wie sieht sich Israel heute selbst? Eins ist deutlich, aus dem zionistischen Sieg, dem der aus der Zerstreuung ins Land zurückgekehrten Juden, also nach Zion, Zionisten, nach diesem zionistischen Sieg im Land, ist heute eine ganz neue Situation da, der wir uns auch neu stellen müssen. Das sage ich besonders allen Israel-Fans. Denn heute befindet sich dieses Israel zwischen noch nicht Frieden und letztem Krieg. Das ist deutlich, das geht dadurch. Und in Israel ist die Angst vor einem solchen letzten Krieg. Ich bin oben in Shavetzion, bei Naharia, im Haus Bethel von Zedaka, dieser Arbeit unter Holocaust-geschädigten Juden durch Deutsche. Ich war da oft, habe da ganze Wochen gehalten, habe Einblick gewonnen und habe diese aus dem Holocaust Geretteten selbst kennengelernt. Und gerade da in diesen Tagen geschah Folgendes, dass an all den kritischen Punkten, Checkpoints, palästinensische Polizei auf israelische Soldaten geschossen haben. Das war zur gleichen Zeit, also vorbereitet. Und da ging ein Schock durch die Bevölkerung, den habe ich wirklich hautnah gespürt. Ich war da in einer jüdischen Familie, Rohberg, Ehepaar Rohberg, abends beim Abendessen kam die Nachricht durch. Die hatte den Holocaust auch überlebt in Deutschland und waren jetzt in Israel. Shavetzion, der Ort heißt, zurück nach Zion. Ganz erschrocken sagt der Mann, Herr Schrupp, beten Sie für uns. Müssen wir, nachdem wir jetzt doch in unserem eigenen Land sind, noch einen Holocaust erleben? Die Frage sitzt mir noch in den Knochen. Bitte beten Sie für uns. Er holte einen Kippa, setzte mir den auf, er auch, wir standen auf. Ich beten. Aus Deutschland, Christ. Ich habe gebetet zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Zum Gott unseres Herrn Jesus Christus und in dessen Namen. Was ich im Einzelnen gebetet habe, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls um das Nahesein des lebendigen Gottes für diese Familie, um die Rettung aus dieser Not, wie immer auch. Und er konnte kräftig Amen sagen, das war ihm ein Zuspruch, das war ihm eine Hilfe. In diesem Fall aus Deutschland. Diese zionistische Bewegung, die vor über 100 Jahren entstand von Russland her und dann aus ganz Europa, führte ja zur Gründung des Staates. Und sie hat dann auch die israelische Gesellschaft geprägt in ihrer äußersten Vielgestaltigkeit. Die kommen ja aus ganz verschiedenen Kulturkreisen. Zunächst europäisch, nordafrikanisch, asiatisch, amerikanisch. Ganz verschiedene Kulturkreise, wo sie aufgewachsen sind, wo sie also schon ein Stück geprägt waren, kommen jetzt, und das ist ihr Einssein, nach Zion zurück. Also nach Zion zurück, das ist ihr Einssein. Nach schweren Pogromen, ein Aufbruch nach Zion, zunächst aus Osteuropa, dann ganze Wellen immer wieder hintereinander, ein Kennzeichen unseres frühen Jahrhunderts, das Kennzeichen vielleicht. Auf der anderen Seite dann das Dritte Reich und die Sowjetunion, um die andere Seite gleich mitzunennen. Und durch diese Wellen der Einwanderung aus der gesamten Zerstreuung unter den Nationen kommen sie ja zurück ins Land. Palästina genannt. Aber nicht nach ganz Palästina. Das ging ja vom Mittelmeer bis zur arabischen Wüste. War kein Staat. War unter fremder Herrschaft. Unter verschiedenen Herrschaften. Zuletzt unter Mandat, europäischem Mandat. Und zwar dieses Gebiet unter britischem Mandat. Und haben nun dort die vielgestaltige Bevölkerung und ihre Struktur gebildet. Spiegelbild dieser Gesellschaft finden Sie in der Knesset mit 120 Abgeordneten aus den verschiedenen, man kann es heute noch erkennen, Wellen der Zurückführung des gesamten Judentums nach Israel, nach Zion, zurück nach Zion. Und nun ist die Besiedlung, damit kommen wir schon zu der Frage, des Westjordanlandes das Problem, ein wesentliches Problem. Dieses Westjordanland war früher das Kernland Israels. Heute nennt man das Kernland Israels den Küstenstreifen, Philisterland, wo die Philister wohnten, Philistäa, Palästina. Dahin sind sie zunächst zurückgekehrt, haben da ihren Staat gebildet 1948, aus dem Holocaust heraus. Aber in das Kernland Israels sind sie erst vorgedrungen durch die Verteidigungskriege gegen die Angriffe der Araber gegen das neue Israel. Befreiungskrieg 48-49, 63 und dann noch 67. Ah, ihr seid dabei, das ist schön. Also 67 und dann 73. Kurz vor 73 war ich auch mal in Israel, als 25-jährige bestehende Staat. Bei diesen Befreiungskriegen, als eine Art Präventivschlag, der Angriff war schon im Gang und geplant und Israel hat abgewehrt, hat es dann diese Gebiete besetzt, sogenannten besetzten Gebiete Westjordanland. Aber das ist das Kernland Israels, Samaria, Judäa mit Jerusalem als Hauptstadt in der Mitte. Und das ist die so kritische Situation, dass sie zurückgekommen sind, ihren Staat gebildet haben, das war ihnen so vorgeschrieben, im Küstengebiet und nicht im eigentlichen Kernland Israels, sodass das weiter umstritten ist. Und hier eben gesiedelt wird, nach der Einnahme dieser Gebiete, Besetzung dieser Gebiete, da wird Israel als Besatzer dargestellt, als Provokateur dargestellt, wenn es dann in diesen Kernländern Israels siedelt. Die Besiedlung des Westjordanlandes, Samaria, Judäa und Jerusalem in der Mitte, ist das widersprüchliche Problem. Das widersprüchliche Problem und ist dauernd noch in Verhandlung. So dann ja auch die Frage. Und die Siedler, das sind etwa 150.000 Israelis, sind auch eine besondere Gruppe, sind auch vertreten in der Knesset. Sie sind säkular einerseits, die zionistische Bewegung ist durchaus auch eine säkulare Bewegung, aber doch wieder mit religiösem Hintergrund. Und noch einmal, der Staat hat zunächst Westjordanland besiedelt und da seinen Staat eben gebildet und erst 1967 das Gebiet eingenommen bis zum Jordan, also nicht über den Jordan, das war Transjordanien, und ist später das Jordanien geworden, selbstständige Jordanien. Das ist auch kein Problem. Jordanien ist überhaupt kein Problem mit der ganzen Auseinandersetzung. Der Zionismus wird biblisch heiß geschichtet als Gottes Rückführung seines erwählten Volkes in sein von Gott gegebenes Land verstanden. Mit Bezug auf all die Verheißungen im Alten Bund, dass wenn auch Israel eine Zeit lang aus dem Lande, von dem Gott sagt, das ist mein Land, hinausgeworfen wird, es doch wieder dahin zurückkehren soll. Und am Ende eben, das ist dann vorausgesagt, eben aus der gesamten Zerstreuung unter den Nationen. Jeremia 16 oder Ezekiel 16, 37 und andere. Also Zion und Zionismus sind einfach die Essenz des Judentums. So sagt es einmal ein bekannter jüdischer Denker, Yigal Alon. Entfernen Sie die Ideale des Zionismus aus dem jüdischen Glauben und Sie liquidieren den Glauben selbst. Nun ist die Frage, hatte der Staat, der jetzt vor, wie viele Jahre sind es, 54 Jahren gegründet worden ist, 48, bereits sein Ziel erreicht? Nein. Das steht auch in der Verfassung dieses Staates, in der Unabhängigkeitserklärung. Es soll die Heimstätte für alle Juden sein. Die meisten sind noch gar nicht drin. Die befinden sich noch, wie wir sagen, in der Zerstreuung. Nicht nur in Amerika, auch hier in Europa. In gewissen Gebieten nicht mehr. Da sind sie endgültig raus. Und sie rechnen mit weiteren Einwanderungen zur Besiedlung. Aber wohin? Und da haben diese Siedler sich aufgemacht, natürlich von Staatswegen unterstützt, in diesen ur-israelischen Gebieten zu siedeln. Nicht unerlaubt, denn sie haben das Gebiet gekauft, die Einzelnen, sie haben es nicht einfach weggenommen, das stimmt nicht, das sind falsche Darstellungen. Aber darum geht es auch gar nicht. Sondern die andere Sicht ist, das ist unser Land, eben Palästina, für die Palästinenser. Und das ist nicht Israels Land, für die Israelis, für die Zionisten. Und wenn in Palästina heute von etwa Christen israelfreundliche Äußerungen kommen, werden sie sofort als Zionisten abgestempelt, die eben gleiche Sache mit den Zionisten machen. Das ist der größte Vorwurf auf palästinensischer Seite. Zionismus. Die nehmen uns unser Land weg. Da sind wir wieder bei der Kardinalfrage, wem gehört denn das Land? Das ist das Siedlerproblem, das bleibt auch. Wie will man das lösen? Siedlerstopp, der augenblicklich mehr oder weniger verfügt ist, sagt aber nicht, dass die Siedler, die jetzt drin sind, raus sollen. Das ist nicht abgemacht. Wohin auch? Also werden sie weiter bekämpft im Land, das sich Palästina nennt, von den Christen heiliges Land, aber nie Israel genannt wird. Palästinensische Seite nennen die Christen niemals das Land Israel, sondern heiliges Land. Das höre ich immer wieder, das kann ich auch lesen, das ist auch ihre Überzeugung. Das ist also das Problem der Besiedlung des Westjordanlandes, Samaria, Judäa und betrifft dann schließlich auch die Stadt in der Mitte, nämlich Jerusalem. Wem gehört Jerusalem? Wem gehört der Tempelberg? Wir müssen jetzt Folgendes sehen. Es ist eine problemhafte Gründung. Und die Frage nach dem Selbstverständnis dieses Staates. Ist es wirklich die Fortsetzung des alten Israel? Sie sagen ja auch, wir sind neues Israel. Das Selbstverständnis dieses israelischen Staates ist demokratisch. Es ist damit die einzige Demokratie in diesem ganzen Gebiet, das wir auch das Reich des Islam nennen können, weil hier der Islam herrscht, vom Atlantik bis zum Indischen Ozean, das weitet sich aus. Aber hier, dieses ganz kleine Israel heute, ist demokratisch. Und wie es demokratisch ist, das können Sie an den vielen Auseinandersetzungen sehen. In der Knesset, die Parteien, die teilweise sich unterscheiden nach ihrer Herkunft aus den Ursprungsländern, aus denen sie gekommen sind. Zum Teil sogar ihre Religiosität von daher zu unterscheiden ist. Die aus dem Westen kommen, sind die mehr Säkularen. Die aus Nordafrika kommen, aus dem Osten kommen, sind die viel mehr Religiösen. Die Religiösen haben zunächst wenig zu sagen gehabt, sie kamen ja auch später erst rein. Aber immer mehr bilden sie doch ein Gewicht. So bilden sie ihre eigenen Parteien und stehen in ständiger Auseinandersetzung gegeneinander und doch letztlich füreinander in dem einen, das ist unser Staat und es geht um unsere Existenz. Und je mehr es um den Kampf um Jerusalem geht, umso mehr merkt man, kommen sie auch zusammen. Finden sie zusammen. Die entscheidende Problematik ist dreifach. Einmal das Landproblem. Für geschichtsbewusste Juden hatte der neue jüdische Staat einen historisch-geografischen Geburtsfehler. Ich nenne hier namhafte Juden. Sogar im Staatsdienst stehende herausragende Politiker. Nämlich Israel neu, entstand nicht im einzigen biblischen Kernland, Judäa und Samaria, sondern hatte sein Zentrum in der Küstenebene, wo einst die Philister gelebt und in Galiläa, wo Jesus gewirkt hatte. Also ist gar nicht typisch israelisch, vom Land her gesehen. Und Philister, es ist das Philisterland und in Gaza waren ja die Philister. Und Israel wäre längst froh, wenn sie den Gaza-Streifen weg hätten. Das ist auch oft geäußert worden. Und in dem Maße, wie das Volk der Bibel nicht mehr sich zur Bibel hält, verliert es seinen Anspruch auf das biblische Land. Feststellung in Israel. Wird der jüdische Anspruch historisch und wie alles Historische nicht mehr absolut, sondern relativ. Das passt genau in unseren Zeitgeist. Alles wird relativiert. Das ist eben nicht mehr absolut zu setzen, dass dies Israel ist nach der Bibel, dass dies das Land Israel ist nach der Bibel, dass dies der Gott Israel ist nach der Bibel. Jetzt fragen Sie, wo eigentlich die Gemeinde Jesu Christi am meisten angefochten wird. In ihrem Absolutheitsanspruch, dass Jesus aus den Juden gekommen, der Messias der Welt ist, der Retter der Welt. Wieso? Das kann man heute nicht mehr sagen. Ich habe in einer Kirchengemeinde im Rahmen einer Allianz gesprochen. Nicht speziell so wie hier jetzt, aber ich habe etwas von dieser Absolutheit gesprochen. Gott ist absolut, sein Wille ist absolut. Und wenn es seine Gemeinde ist, dann ist sie absolut, dann darf man das und so weiter. Und die Frau des Pfarrers, darum geht es jetzt nicht, dass sie die Frau des Pfarrers war, aber sie war sehr aktiv, und zwar von der anderen Seite her. Und wir hatten hinterher Diskussion, die war sehr lebhaft für und gegen das, was sie gehört hatten. Und das war aber der eigentliche Angriff gegen das, was ich gesagt hatte. Herr Schrupp, so absolut kann man das heute einfach nicht mehr sagen. Und da haben sie es. So absolut kann man das heute nicht mehr sagen. Gehen Sie in jeden Religionsunterricht. Sie finden noch kaum einen, wo Jesus und das Christsein in dieser Absolutheit dargestellt. Ich unterhalte mich immer mit den Kindern, mit den Jugendlichen, wenn ich in den Familien hin und her unterwegs bin. Sehen Sie, das ist das Landproblem. Wem gehört das Land? Wenn wir davon ausgehen, dass Gott sagt, es ist mein Land und ihn wirklich absolut setzen, dann müssen wir das ernst nehmen. Dann heißt das keineswegs, dass Gott mit denen, die das Land jetzt besiedeln, zufrieden ist. Aber es ist sein Land. Und da sollen die Juden weiter wohnen. Das ist das Sitterproblem. Wie soll es gelöst werden? Das andere Problem ist das der jüdischen Identität. Es gibt eine zunehmende Selbstkritik vieler Israelis am jüdischen Staat, an diesem Staat heute. Sie wollen mehr jüdische Inhalte als jüdisches Land. Das ist eine deutliche Sicht. Es kommt doch nicht letztlich aufs Land an, sondern es kommt darauf an, dass wir richtig Juden sind. Und zwar in diesem Fall als Volk Gottes. Und in diesem Land, wenn wir schon in diesem Land sind, Gott vertreten. Wir sind zu der Äußerung eben eines messianischen Juden, ein führender Mann, den ich persönlich sehr gut kenne und sehr schätze, der in einer Predigt sehr deutlich gesagt hat, das genügt nicht, dass wir aus der Zerstreuung rings um in alle Völker hinein wieder zurückgekommen sind hier ins Land der Väter. Wir müssen zurückkehren, wörtlich, wir müssen umkehren wieder zum Gott unserer Väter und den Messias erwarten, der alleine das Problem lösen kann. Klare, deutliche Aussage eines messianischen Juden jetzt in dieser Szene der wachsenden messianisch-jüdischen Präsenz im Lande selbst und auch in der Diaspora. Also die Frage nach der Identität des Judentums. Aber man sieht auf der anderen Seite eine totale Verweltlichung und findet noch keinen für alle gangbaren Weg. Der bekannte Professor für Neue Geschichte, Jude hier in Deutschland, habe ihn sehr oft gelesen und gehört, Professor Michael Wolfsohn an der Bundeswehr-Universität in München, nennt es Israelismus. Das heißt, ein nur auf den Errungenschaften Israels aufbauender und jüdisch-religiös entleerter Nationalismus. Das ist die Gefahr. Dass sie sich in einer Weise besinnen, nationalistisch zu werden. Wie auf der anderen Seite die Araber jetzt als Palästinenser sich nationalistisch besinnen. Und dann haben sie den Krieg. Verstehen Sie das? Hier sollte unser Gebet ansetzen. Und da ist auch die Gefahr für messianische Juden, dass sie doch irgendwie damit einen Nationalismus, einen jüdischen verbinden. Und das wäre gerade nicht die Rettung. Und dass unsere gläubigen Palästinenser, die ich kenne und schätze, mit ihrem Befreiungsdrang einen palästinensischen Nationalismus verbinden. Davon habe ich genug, nämlich den Nationalsozialismus. Da hatte sich beides verbunden. Wozu? Das habe ich erlebt. Das ist dieses Problem. Schließlich als drittes die islamische Renaissance in unseren Tagen. Die ist nicht wegzudenken, die ist einfach da. Die müssen wir zur Kenntnis nehmen und haben uns sogar darauf einzustellen. Die islamische Renaissance, wer wesentlich dazu beigetragen hat, ist Khomeini, der Iran. Der Iran, der am meisten unterstützt Hisbollahs und andere Speerspitzen militanter Art gegen Israel, mit der Absicht, vor allen Dingen Jerusalem zu erobern, im Kampf um Jerusalem. Der Yom Kippur-Krieg im Oktober 73 hat da etwas verändert. Nämlich, da haben eigentlich die Muslime gar nicht eine Niederlage erlitten, sondern sie haben zunächst gesiegt. Wissen Sie das? Und nur die Drohung mit Atomwaffen, die hat dann dazu geführt, dass doch der Sieg Israels nicht weitergeführt hat. Sie sind ja damals bis fast nach Damaskus, sie sind ja damals bis fast nach Kairo gekommen, das ganze Gebiet eingenommen, und haben sich dann doch wieder zurückgezogen. Und da hat die islamische Welt, da hat die arabische Welt gesehen, Israel ist doch letztlich nicht unbesiegbar. Und damals, und ohne dies, wäre es zum Krieg damals gekommen, wenn dann irgendwie es durchgebrannt wäre, nämlich diese atomare Zündschnur. Das weiß man heute. Nun ist, wie man sagt, die andere Seite ausgeschaltet. Ist sie letztlich ausgeschaltet? Die zionistische Bewegung gegenüber hat sich insgesamt eine antizionistische Welle formiert zur Eliminierung des Staates Israel. Das ist heute im Gange. Im Volk, auf der einen wie auf der anderen Seite. Und was wir auch zur Kenntnis nehmen müssen, ist, dass von palästinensischer Seite aus ganz deutlich im Gange ist eine Umschreibung der Geschichte. Das kennen wir im Dritten Reich, wie die Geschichte gefälscht wurde und dann eben dabei herauskam, die Juden sind unser Unglück, sie sind das Unglück der ganzen Welt. Die Juden müssen aus Krebsschaden aus dem Körper der Völker heraus operiert werden. Man operierte damals mit medizinischen Ausdrücken und mit sanitären Ausdrücken. Die habe ich noch heute im Kopf. Das Ungeziefer muss weg, das verdirbt sonst den ganzen Körper. Gemeint war die Weltbevölkerung. Und da ist jetzt etwas im Gange, nämlich eine Umdeutung der Geschichte. Die ganze Geschichte Israels geht zu auf diese letzte Konfrontation um Sein oder Nichtsein. Ich will Ihnen nur etwas davon mitgeben hier, wie versucht wird umzudeuten, und natürlich sind die jungen Leute dort sehr empfänglich, wie unsere jungen Leute für Nationalsozialismus ganz empfänglich waren, das habe ich erlebt. Ich habe mein Abitur gemacht im ersten Jahr des Dritten Reiches. Das war erst ein Anfang. Wie ganz bewusst die Jugend, die Kinder schon auf vielerlei Weise mit einer anderen Geschichte vertraut gemacht werden. Aus der heraus sie dann die Rechtfertigung haben, etwa die Rechtfertigung, Israel muss wieder verschwinden. Arafat hat zum Beispiel ganz deutlich beim Geburtsfest Jesu erklärt, Jesus ist kein Jude in dem Sinne der heutigen Israelis, sondern ist ja ein Galiläer. So, stimmt ja auch. Und die palästinensische Verfügung verfolgt 8 Jahre nach dem Oslo-Verträgen eine ganz hartnäckige Strategie. Das deckt sich in etwa mit der Umschreibung der biblischen Geschichte auf die Araber, auf die Muslime, ausgehend von Abraham. Erinnern Sie sich an den Vortrag vorher? Ist das klar? Seid ihr noch da? Entschuldigung. Ja. Abraham. Natürlich ist Abraham der Stammvater aller. Aber für die Muslime, und das ist ihre Heilsgeschichte, sie haben ihre koranische, Koran festgeschriebene eigene Heilsgeschichte, und die geht von Abraham über Ismael ins arabische Volk und schließlich so in die ganze Welt. Das vertritt heute etwa Arafat, wird von der Führung dieser anderen Seite so vertreten, religiös. Und deshalb Jesus, den man nicht einfach auslöschen kann, wird also seines Judentums beraubt, wie im Dritten Reich. Jesus durfte kein Jude sein, der musste Arier sein. Wenn Sie meinen, ich übertreibe, ich habe die Zeit erlebt und die Konsequenzen, wo das Gegenteil gesagt wurde, was das bedeutete. Da haben die Christen geschwiegen, haben das über sich ergehen lassen, haben das geduldet. Onöfer nicht. Onöfer hat ganz deutlich erklärt, habe ich das hier stehen? Nein, ich habe das in einem anderen Buch. Die europäische Geschichte hat von vornherein mit den Juden zu tun gehabt. Und wenn heute, das sagt er nach der Reichspogromnacht, dem Auftakt der Judenvernichtung in Europa, Endlösung der Judenfrage, die Juden beseitigt werden, dann bedeutet das, dass auch Jesus beseitigt wird aus Europa. Denn Jesus war Jude. Das heißt, ist aus den Juden gekommen. Und Jesus bedeutet eben doch für uns alles. Wenn er als genommen wird, dann wird die Grundlage genommen und er führt Bonhoeffer weiter fest, stellt weiter fest, das wird nach sich ziehen auch einen moralischen Verfall, denn dann gelten die jüdisch-christlichen Werte nicht mehr. Die werden abgebaut. Das erleben wir heute. Der Scheich Ikrima Sabri, das ist der heutige Mufti von Jerusalem, der hat deutlich erklärt, die Klagemauer sei muslimisches Bauwerk und die heiligste Stätte des Judentums nicht, sondern das sei der Berg oberhalb der Klagemauer für die Muslime. Während des Besuches des Papstes, da hat er deutlich von einer Instrumentalisierung gesprochen, die hier immer wieder vorgenommen würde. Und der Papst in Kairo Israels, wo die Stadt Gottes, aber nicht die Hauptstadt Israels. Das ist sehr ausgeschlachtet worden auf islamischer, auf palästinensischer Seite. Und das ist auch die Schwierigkeit des Papstes, auf welcher Seite soll er stehen. Da gibt es ja die Kirchen auf palästinensischem Gebiet und die jüdischen auf israelischem Gebiet. Der Papst hält sich raus, er will Jerusalem internationalisieren, das ist kein neuer Plan, der aber hier von christlicher Seite her sehr unterstützt wird. Internationalisierung Jerusalems. Ich habe entsprechende Interviews in der Welt, ich habe selbst ein Interview reingegeben, auch eine Äußerung, es gibt nicht das geringste Anzeichen für die Existenz eines jüdischen Tempels an dieser Stelle, sagt dieser heutige Scheich, Mufti von Jerusalem. In der ganzen Stadt gibt es keinen Stein, der auf eine jüdische Geschichte schließen ließe. Sie sagen, das ist übertrieben. Natürlich ist das übertrieben. Aber das kommt doch in junge Herzen rein. Andere Mitglieder von Arafats Kabinett, eben wie der einstige Onkel von Arafat, das war der Großmufti von Jerusalem, der beim Führer war, ich habe Bilder davon, in Audienz beim Führer, und den Führer gebeten hat, die deutsche Wehrmacht möchte über Stalingrad hinaus durch den Balkan von Norden nach Palästina kommen. Und Rommel möchte mit seinem Afrikakorps von Süden über Ägypten hinaus nach Palästina kommen, um sie, die Palästinenser, zu befreien, a, vom Mandat der Briten und von den Juden. Das hat Hitler zugesagt, aber wann kam der Stopp? Der kam in Stalingrad, da war der Krieg verloren. Und er kam in Ägypten, da war auch da der Krieg verloren. Seitdem gab es auch keinen Sieg mehr auf deutscher Seite. Das ist Geschichte. Die wird aber hier gefälscht. Und dann heißt es ganz deutlich, nicht die Juden gehören in dieses Land, sondern die von ihnen vertriebenen Palästinenser, sagte der Minister für Flüchtlingsangelegenheiten. Und das ist denn auch die Rechtfertigung für Entweihung jüdischen Heiligtums. Jüdische Heiligtümer in ihrem arabisch-palästinensischen muslimischen Land, die müssen da weg. Und es sind immer wieder die blutigen Auseinandersetzungen jetzt gewesen, die Schießereien, das wissen Sie ja. Genau an diesen Stellen, vor allem bei Nablus oder bei diesem Grab oder bei jenem Grab. Es ist auch sehr deutlich zu erkennen, auf Seiten der Araber, ich war in verschiedenen arabischen Ländern, ich bin mit Heil Hitler begrüßt worden. Der Scheich, den ich da besucht, in Massawa am Roten Meer, ein freundlicher Mann, hatte drei Frauen und von ihnen viele Kinder, aber die Mädchen waren alle gestorben, das kümmert ihn nicht. Die waren eben nicht alle gestorben, die Mädchen waren alle gestorben, das kümmert ihn nicht. Aber die Jungs, die waren gestorben. Das kümmert ihn sehr. Und jetzt war Rommel in Sicht, Eritrea zu befreien. Und er wollte dann, wenn von der nächsten schwangeren Frau, und die war jetzt gerade schwanger, das war die arabische, wieder ein Kind geboren wird, das sollte dann ein Junge sein, und er wollte Erwin Rommel nennen. Und dann fing er an, von Hitler zu schwärmen. Ich guckte ein bisschen komisch, was anderes konnte ich nicht. Und er sagte, liebst du Hitler nicht, bist du kein Deutscher? Das hören sie heute noch, wenn es heißt, wo sollen die Juden hin? Nach Deutschland, damit da endlich die ganze Endlösung der Judenfrage durchgeführt wird. Das ist nicht übertrieben, wird den Kindern heute in den Schulen beigebracht dort, so wie unseren Kindern im Dritten Reich der Antijudaismus beigebracht worden ist. Es ist also deutlich zu erkennen, der Holocaust an den Juden hat keine energische Reaktion der Muslime hervorgerufen. Und wie ist es bei den Christen? Im Gegenteil, oft der Vorwurf gegenüber den Europäern, mit dem Holocaust die Bildung des Staates Israel zu rechtfertigen. Das ist der Vorwurf, der uns gemacht wird, den Deutschen. Dass wir mit dem Holocaust den Staat Israel rechtfertigen, der von muslimischer Seite, von palästinensischer Seite eben nicht zu rechtfertigen ist. Die letzte Frage: Wenn nun das Land Israel, das Heilige Land, nicht die endgültige Heimstätte des Volkes der Juden sein soll, wohin sollen sie? Noch einen Holocaust? Wieder die Zerstreuung unter den Nationen? Wollen die Nationen sie haben? Und deshalb heißt es ganz fromm, auch von christlicher Seite, es geht ja doch um das himmlische Jerusalem, die Zukunft. Also sie haben hier keine Heimstätte, heißt das. Sie können nur die Zukunft suchen. Aha, sind wir ja in der Bibel. Bis dahin, nochmal Holocaust. Wem gehört Israel? Wem gehört das Land? Mein Volk, mein Knecht, meine Stadt, immer schon bekämpft, Jerusalem geschliffen worden, von wem? Babyloniern. Jerusalem geschliffen worden, der Tempel bis auf den Grund geschliffen worden. Von wem? Den Römern. Was haben die Kreuzritter gemacht? 200 Jahre Geschichte. Dass die Christen eben in den Nahen Osten nach Israel eingedrungen sind, was haben sie gemacht? Synagogen angesteckt über den darin zusammengetriebenen Juden. Die Juden waren doch die Mörder Jesu Christi. Auch wieder eine Umdeutung, die unter dem Volk der Christen immer wieder geltend gemacht worden ist. Sie haben ihn doch auch umgebracht. Sie sind doch die Feinde Gottes, die Juden. Sie haben ja unseren Jesus umgebracht. Sind die Juden friedensfertig? Ein solches Christentum, wie ich das jetzt geschildert habe, nicht. und der Islam, wie wir ihn sehen und vom Koran erkennen, auch nicht. Das Judentum, sie wollen Frieden. Ich habe das noch nie anders gehört. Und sie sind nicht aggressiv in dem Sinne, dass sie Land rauben wollen. Das stimmt einfach nicht. Aber sie müssen sich verteidigen. Und sie brauchen ja Land. Und welches Land? Die ganze Welt wollte sie nicht. Die Deutschen am allerwenigsten. Jetzt sind sie wieder im Land, in ihrem Land. Da will man sie auch nicht. Jerusalem, Jerusalem. Jesus hat über sie geweint und ist dann außerhalb der Tore Jerusalems, für Jerusalem, für Israel, als Lamm Gottes gestorben und zugleich für die Nationen. Und von daher kann es Frieden geben, aber nur von daher. Ich schließe mal mit einer Beurteilung eines besonders herausragenden Journalisten. Ich habe das schon erwähnt, das Buch Peter Scholler-Thur, Lügen im Heiligen Land. Wie wird er übrigens den Satan genannt? Zwei Eigenschaften sind also typisch satanisch. Er wird genannt der Lügner und der Mörder von Anfang. Das heißt, Lüge und Mord sind satanisches Prinzip. Lügen im Heiligen Land, das ist dann eigentlich das Schlimmste. Wenn Gott zusehen muss, dass in seinem Land gelogen wird, betrogen wird. Sein eigenes Volk und die Palästinenser ganz genauso. Und hier möchte ich einmal ausdrücklich sagen, mir tun die Palästinenser mehr leid als die Israelis. Die haben Zukunft. Die Israelis haben Zukunft. Aber was mit den Palästinensern, die sich endgültig gegen Israel stellen. Nun ist es richtig, das tut nicht die Bevölkerung an sich. Aber sie werden durch die zunehmende Islamisierung dazu gezwungen, wie in Deutschland durch die zunehmende nationalsozialistische Beeinflussung. Das müssen wir sehen. Und hier gibt es nur eine Rettung, und die nenne ich Evangelium, dass sowohl die einen wie die anderen das Evangelium, wie es von Anfang an, von Abraham her da ist, und dann durch den Sohn Gottes Mensch geworden in die Welt hineingekommen ist, in persona, Jesus. Das ist die einzige Rettung. Und das macht uns irgendwie zuversichtlich, dass Gott seine Geschichte mit der Menschheit so nicht zu Ende kommen lässt, dass die einen oder die anderen gegengöttlich, gegenmessianisch, gegenjüdisch endgültig siegen könnten. Das werden sie eben nicht. Und hier, dieses Buch, Lügen im Heiligen Land, Machtproben zwischen Euphrat und Nil. Er nennt das so schön, Machtproben. Und das ist es ganz genau. Das ist nicht neu, aber das kommt jetzt auf die Spitze. Das sind Machtproben. Ägypten, ganz besonders bei Syrien wird das deutlich. Noch deutlicher bei Saddam Hussein, der ist noch nicht abgetreten. Er ist noch nicht, wie jetzt Milosevic, vorm Gericht. Kriegen wir ihn vor Gericht? Gott ja. Und sein Volk muss mitmachen, wie die Deutschen Hitler mitgemacht haben. Ganz genauso, nicht anders. Ja, dieser 74-jährige renommierte Journalist verfügt gewiss mit einem halben Jahrhundert Orientkenntnis über wirkliche Einsicht und hat im 50. Jahr des Bestehens des Staates Israel gründlich auf allen Seiten des Nahostkonfliktes recherchiert. Und da findet er allseits bestätigt, ich zitiere, dass der Osloer Friedensprozess gescheitert ist und dass er immer unter dem Stigma der gegenseitigen Täuschung gestanden habe. Dann weiter, Noch nie sei der Judenstaat so stark gewesen, zugleich aber auch so schwach. Er ist militärisch stark. Da kommt er gleich nach den Großmächten. Aber die Bevölkerung ist gespalten in religiöse und säkulare Juden und die Araber im Lande ja selbst ständig wachsend und islamischer werdend, bilden die fünfte Kolonne im Land. Scholatur liegt aus der jahrtausendalten Geschichte dieser heiligen Region, wo die Entscheidungen fallen, auch die letzte Entscheidung fällt. In dieser Region zwischen Euphrat und Nil, die ethnischen und religiösen Wurzeln frei und deckt deren Kräfte auf. Dabei wächst der Iran, so macht er sehr deutlich, als islamischer Gottesstaat zur führenden Regionalmacht heran. Die Mullahs knüpfen Fäden mit Moskau und Peking. Sie müssen nur die Nachrichten auch im Einzelnen, wenn es um diese Länder und so weiter, etwas studieren. Da merken Sie das. Sie verfügen über Massenvernichtungswaffen und bedrohen schließlich den immer substanzloser werdenden Westen. Und das merken Sie in der ganzen Auseinandersetzung mit dem Islam. Ich merke das in meinem Forum. Die lächeln über den Westen und die Schwäche des Westen. Die lächeln über uns, hier in Deutschland. Wir haben ein ganz starkes religiöses Selbstbewusstsein. Das kommt von der Verbindung mit Allah, und jetzt ist die Frage, wer ist Allah? Das kommt vom Koran, jetzt ist die Frage, wer hat diese Bibel geschrieben? Das kommt von ihrer Geschichte, die insgesamt gesehen eine Siegesgeschichte ist. Es begann mit einem, Mohammed, und heute über 1 Milliarde sind Muslime. Tendenz steigend. Insgesamt nimmt in diesem Sinne das Reich des Islam zu gegenüber der christlichen Kirche. Nicht zu gegenüber den wirklich gläubigen Christen. Das kann man auch wieder feststellen. Wir arbeiten ja von Wednes aus in muslimischen Ländern. 60% unserer Missionare arbeiten in muslimischen Ländern. Und was geschieht? Sie werden gläubig an Jesus. Zum Teil geheim und im Untergrund. Aber die Gemeinde Jesu wächst in diesen Ländern, auch in der Türkei. In Pakistan. Selbst in Afghanistan, wo wir einige unserer Missionare arbeiten haben. Nicht als Missionare, nein, nein. Unsere Schwester Machta ist kürzlich mal gelobt worden von dem Sozialminister, weil sie sich so einsetzt und dabei aber Jesus gewissermaßen verkörpert, dass sie merken, das tut die von Jesus her. Und wenn sie sich von daher zu Jesus wenden und dann Hilfe erfahren, aber im Geheimen dann Gemeinde sind. Aber diese Schwester ist ausgezeichnet worden mit einer Belobigung öffentlich, sie sei unsere Mutter Teresa von Kabul. Und die geht in diesen Tagen wieder raus und ist schon über das Pensionsalter hinaus. Das brauchen wir. Das ist der Sieg. Das ist der Sieg. Aber ich schließe hier noch mit Scholatur. Sie bedrohen schließlich den immer substanzloser werdenden Westen. Der Autor bescheinigt europäischen Politikern jedweder Couleur eine Vogelstrauß-Politik und sieht die Politik der USA zunehmend in Frage gestellt. Jetzt kommt's. Der tief gegründete Journalist hat dabei das biblische Drama von der Hure Babylon vor Augen und den Sturz des Kolossus auf tönernen Füßen im Gericht Gottes. Dieser Mann sieht aus dieser tiefen Kenntnis der ganzen Szenen des ganzen Szenariums das Gericht Gottes kommen. Und wir auch. Jetzt muss ich noch einmal sagen, Petrus sagt ganz ausdrücklich, einmal achtet auf das prophetische Wort. Lasst das prophetische Wort euer Licht sein in dunkler Zeit, in der das alles geschieht. Glaubt ihm, richtet euch danach. Und dann sagt er, das Gericht Gottes fängt am Hause Gottes an. Und damit wir uns nicht täuschen, sagt er noch in 1. Petrus 4, zuerst bei uns. Und das ist die Frage. Lassen wir uns das Gericht Gottes gefallen. Als Christen, als Gemeinde Jesu, helfen wir unseren jüdischen Freunden, unseren Brüdern und Schwestern, stehen wir zu ihnen. Wenn es jetzt in diese Phase hineingegangen ist, Kampf um Jerusalem, dessen Ende wir wissen vom prophetischen Wort her, er kommt, und dann werden sie sehen, wer er ist, Jesus, gekreuzigt für ihre, für unsere, für meine Sünden, auferstanden, erlebt er den Sieg und bringt sein Reich mit allen Heiligen. Jetzt gratuliere ich dir, wenn du dazugehörst. Freu dich heute schon.